96. Minute.
Herzlich willkommen zur 23. Folge von 96. Minute, dem besten 96-Podcast, den es zu hören gibt. Ich sitze hier wieder zusammen mit meinen Freunden Gianni und Hannes. Ja, und wir sind am Ende des 22. Spieltags. Und Jungs, wie seid ihr eigentlich ins Wochenende reingegangen? Was war euer Gefühl vor dem Spiel gegen die alte Dame?
Ich war guter Dinge, ob der Leistung der Herthaner unter der Woche beim DFB-Pokalspiel. Den hat es gar nicht geschmeckt, weil die ja schon dieses große Ziel hatten, im eigenen Stadion endlich ins Finale zu kommen. Dann im Elfmeterschießen ausgeschieden. Macht natürlich einmal was mit der mentalen Stärke vor so einem Spiel, vor so einem wichtigen Spiel. Das war für die ein extremes Schlüsselspiel gegen uns. Als auch natürlich mit der körperlichen Verfassung. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich 90 Minuten lang, dass die überhaupt nicht ein Spiel gefunden haben und sehr müde waren, was wir natürlich auch genutzt haben. Also ich war guter Dinge, weil es gegen Kiel ja auch schon einmal klappen sollte. Ja, und Gianni?
Ja, schließe ich mich an. Ich war sehr, sehr gehypt aufs Spiel, weil mir gerade auch das Gefüge der Mannschaft in den letzten Wochen sehr gefallen hat. Ich fand, die Jungs machen einen sehr homogenen Eindruck und ja, haben sie natürlich auf dem Platz gezeigt und auch nach dem Spiel in der Kurve konnte man es auch nochmal erblicken.
Ja, ich habe gefragt, weil wir waren alle sehr euphorisch vor dem Spiel und in mir kam so wieder dieses Gefühl auf, oh, es ist eigentlich auch wieder so ein Moment, wo es daneben gehen kann. Ne? Also es ist so, ne, diese Euphorie, die sich jetzt dann weiterträgt, es ist das vierte Spiel in Folge, was wir gewinnen. Da muss ich schon sagen, kommt jetzt langsam dieses Gefühl auf. Die Tabelle, wir sprechen später nochmal drüber, zeigt es auch. Langsam wird klarer, wo es hingehen kann und ja.
Ich habe leichte Flashbacks von den ersten 5 Spielen in der Hinrunde. Die haben wir auch gewonnen alle. Und ich glaube, den ersten Denver, der kam in Dresden. Und ich fühle mich so ein bisschen wie vorm Heimjahr. Ich glaube, vielen Leuten habe ich die Frage gestellt, wer will uns aufhalten? Die Lok ist nicht zu bremsen. Und aktuell fühlt es sich ähnlich an tatsächlich.
Ja, das stimmt, muss ich sagen. Wie damals, das war auch die Zeit, wo wir beschlossen haben, diesen Podcast zu starten, glaube ich, weil die Euphorie so groß war. Ne? Also das passt schon. Das heißt, du setzt schon hier wirklich zurecht die Warnflagge auf. Aber lass uns erstmal genießen und nochmal ein bisschen in das Spiel gegen die Hertha gucken. Hannes, du hast es eben schon gesagt, die Voraussetzungen für Hertha waren zumindest konditionell mal recht überschaubar. Die haben 120 Minuten gespielt unter der Woche im DFB-Pokal, haben aber ihre Top-Offensive aufgestellt, muss man sagen. Also die haben Schuler, Cuisance, Rehse, Brekalo zum ersten Mal, beide über die Außen gebracht. Das fand ich schon stark, muss ich sagen. Da war ich auch ein bisschen überrascht von. Die Voraussetzung war auch zweitbeste Defensive der Liga, auf die wir da treffen. Und eben ein Stefan Leitl, wo wir ja hier immer wieder unseren Spaß haben im Podcast, uns da mit ihm ein bisschen zu messen. Der Atem, der zwischendurch mal heiß war, auch in diesem Podcast vom Stefan, der ist mittlerweile ziemlich abgekühlt. Und sowieso dürfte den Atem von ihm kaum jemand gespürt haben, weil er saß ja sehr, 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 sehr weit weg auf der Tribüne, wie das so im Olympiastadion eben ist, irgendwo in der Loge da oben. Ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen beim 2:1, sprechen wir gleich nochmal drüber, hat er sich bedient. Ja, sehr, sehr, sehr stark gefreut. Aber beim 2:1 von Hertha hat er sich sehr gefreut. Ja, okay. So euphorisch habe ich ihn selten gesehen.
Insgesamt habe ich ihn ein paar Mal gesehen, er war schon sehr bedrüppelt da oben.
Genau, er sah eigentlich insgesamt angefasst aus. Aber gehen wir mal ins Spiel. Also Never Change a Winning Team war offensichtlich das Motto von Christian Titz. Nawrocki wieder nicht dabei, auch nicht auf der Bank. Also die Kabinenverletzung zieht sich offensichtlich noch ein bisschen. Dafür wieder zurück Matsuda. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Immer eine Top-Alternative. Ich glaube, auf fast jeder Position auf der Außen, auf die er reinkommt. Also es war gerichtet, könnte man sagen. Und so ist 96 das Spiel auch angegangen. Trotzdem kam es in der dritten Minute dazu, dass Neul, glaube ich, einmal einen Ball in Fuß von Brekalo gespielt hat. Also Hertha hat am Anfang ziemlich stark vorne gedrückt und erstmal versucht, so ein bisschen nicht uns in unser Spiel reinkommen zu lassen, aber ich fand uns da eigentlich relativ okay, bis auf die eine Szene eben von Neul. Ich fand es auch relativ riskant von Hertha, es so früh so stark vorne anzulaufen, aber offensichtlich wollten sie uns damit überraschen. Hat nicht so richtig gefruchtet, weil in der 8. Minute gab es dann eine ganz hübsche neue Variante. Kann man es überhaupt Variante nennen? Ja, doch, irgendwie schon. Ne? Die Spieler laufen an. Ich glaube, Neubauer und Leopold waren es dann. Wie habt ihr das empfunden im Fernsehen? Ich fand das erstmal komisch, als ich es gesehen habe. Und dann Ergebnis natürlich Traum.
Genau, ich glaube, dass wir sind wir über dieser Fallhöhe. Wenn das Ding einfach dann über den 16er hinaus ins Aus segelt, dann hätten wir alle gesagt, Jungs, was macht ihr da? Bleibt doch mal, macht doch einfach mal, ne? Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Macht das, was ihr gut könnt. Dann hätte man sich, glaube ich, ein bisschen drüber aufgeregt. Sowas natürlich geil. Und die Idee dahinter, das Tempo der Herthaner rauszunehmen, indem sie dann immer hin und her sprinten oder antreten müssen, das hat sehr gut geklappt, sodass das Tempo dann bei unserer Truppe lag und die konnten dann deutlich, ohne im Abseits zu stehen, trotzdem hinter die Kette laufen. Ich dachte eigentlich, sowas machst du einmal im Spiel. Mhm. Und
ich warte so auf den Moment, wo wir diesen Thomas Müller machen, wo einer beim Ball fällt. So, weißt du? Also muss man mal gucken, wer es am Ende ist. Also der Ball kam auf jeden Fall am Ende von Leopold rein. Ja. Muss ich auch sagen, in letzter Zeit wirklich wahnsinnige Freistöße. Also und auch überhaupt Standards, die er reinbringt, wirklich, wirklich gut. Dann auf den langen Pfosten, da stand Tomiak so frei, dass er mit dem Fuß auch einschieben konnte. Hat er auch stark gemacht aus der Luft, also technisch wirklich gut. Und dann stand es 1-0. Sicher nicht der Plan der Hertha, die ja, wie wir wissen, ne, mit 17 Gegentoren eher so auf ein 0-0 erstmal spielen. Den Leitl-Fußball eben. Und jetzt hieß es dann für die Hertha natürlich ein bisschen aufmachen, dachte ich. Ist aber nicht so richtig passiert. Ne? Also eigentlich ist 96 komplett im Spiel drin geblieben. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber es war nach Kiel die wieder nächste beste erste Halbzeit oder erste halbe Stunde, die wir in dieser Saison gespielt haben, finde ich. Weil ein echtes Selbstverständnis drin steckt. So, ne? Und dann hast du auch gemerkt, die Eier waren dick, ne? Als dann die 1-0-Führung eben da war. Und dann haben wir auch wirklich, wirklich gut Fußball gespielt und diese Kombination, die wir über die Außen spielen, ob es jetzt über die linke Seite Saad Oden ist, über die rechte Seite dann gestern Neubauer, Yokota oder auch eben mal Aseko dann mit rein, ist wirklich krass. Ne? Wenn du das nicht aufhalten kannst, dann klingelt es halt irgendwann und sowas in der 29. Minute dann auch. Das haben wir dann mehrfach schon versucht vorher und dann gab es einfach eine Traumkombination. Aseko spielt auf Yokota, Yokota wieder tief auf Aseko auf der rechten Seite und der schiebt den Ball in die Mitte und Kellmann muss den eigentlich nur noch netzen.
Wichtig, dass wir dann das 2-0 machen. Ne?
Definitiv, auf jeden Fall. Und was mich extrem gefreut hat, war, dass dieses Zusammenspiel zwischen Yokota und Aseko einfach nochmal wieder unterstrichen wurde. Die beiden harmonieren so gut zusammen.
Ja.
Ich glaube, die könnten sich auch blind den Ball zuspielen. Da passt wirklich jeder Laufweg.
Und ja, es wird alles das, was wir irgendwie mal kritisiert haben, haben sie richtig gut sich wegtrainiert und werden immer ballsicherer, immer besser in ihren Anläufen und so. Das ist schon Wahnsinn.
Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt mittlerweile wirklich mit einer Elf auch an den Start gehen, von Woche zu Woche. Und ich habe das Gefühl, je öfter wir mit dieser Elf an den Start gehen, desto besser funktionieren die Abläufe auch. Zu Saisonbeginn, gerade die offensiven Positionen, die wurden sehr stark rotiert. Mal hat ein Rochelt gestartet, mal hat ein Bundu gestartet, mal hat ein Chakrun gestartet und jetzt hast du da wirklich die drei vorne fest. Also ich glaube auch nicht, dass da irgendwie etwas dran gerüttelt wird und ja, macht Bock.
Ja, und auch eine starke Bank dann eben noch dahinter zu haben, hat uns ja am Anfang der Saison auch sehr gut getan. Also in der ersten Halbzeit habe ich mir mal am Ende einen Strich drunter gemacht, weil wir haben nicht aufgehört, auch weiter zu spielen, muss man sagen. Es war jetzt nicht so, dass man sich dann irgendwie ausgeruht hat und entspannt hat und gesagt hat, 2-0 jetzt erstmal zur Halbzeit. Also wir haben das Spiel einfach weiter kontrolliert bis dahin. Und mein Fazit war reif mit Kontrolle und Spielfreude.
Das ist schön zusammengefasst.
Wie war euer Gefühl nach der ersten Halbzeit? Seid ihr da so reingegangen, dass ihr gesagt habt, das ist heute ein Dreier, das bleibt heute ein Dreier?
Ja, ich war mir sicher. Ich habe das Einzige, was ich mir gehofft habe, dass man das 96 vor allem, also es war klar, dass Hertha irgendwie was probiert, aber dass 96 das aus den letzten Spielen mitnimmt, was sie gut gezeigt haben. Das heißt, wenn man in Führung geht, mit diesem Angriffs- und Pressing-Fußball ein bisschen dosierter vorzugehen. Und das haben sie, finde ich, gut gemacht. Sie haben dann Hertha erstmal kommen lassen, ein bisschen abgetastet, wie Hertha in die zweite Halbzeit geht und daraus dann wieder ihr Spiel aufgebaut.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen. habe mir ein schnelles 3-0 gewünscht zum Beginn der zweiten Halbzeit, weil ich 2-0 eher ungemütlich empfinde. Aber Gefühl zur Halbzeit war positiv, top.
Ja, bei mir auch. Man muss sagen, Hertha ist schwer motiviert aus der Halbzeit rausgekommen. Also die wollten dann auch, mussten dann auch, ne? Ich meine, die spielen zu Hause, dann musste auch mal versuchen, da ein bisschen aufs Tor zu gehen. Das hat ja in der ersten Halbzeit fast gar nicht geklappt. Und die Lösung schien dann erstmal an einem Mann festgemacht worden zu sein, der hieß Rehse. Der ist im eigenen Ballbesitz dann deutlich stärker ins Zentrum gerückt und war nicht mehr so stark auf den Außen wie in der ersten Halbzeit und hat dann auch mal so ein paar Fernschüsse direkt zum Start abgegeben. Aber ihr sagt erstmal wirkungslos, oder?
Also ich verstehe den Rehse-Hype ehrlich gesagt nicht. Ist ja wirklich in aller Munde, dieser Spieler. Also das, was er gegen uns auf den Platz gebracht hat, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen.
Er muss es halt auch alleine machen, ne?
Ja.
Brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Rehse. Sollen sie mal machen. Keinen.
Wir haben Jokota, der passt.
Genau. Rehse ist es aber dann, der den Elfmeter am Ende schießt, den Aseko verursacht. Das ist die 53. Minute. Bisschen Gewusel im Strafraum bei uns und am Ende hält Aseko den Fuß drüber. Trifft den Herrn Tana an der Fußspitze. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, Dummheit, unerfahren. Auf alle Fälle, glaube ich, macht man das dann mit 35 oder mit 30 nicht mehr. Das war irgendwie unglücklich, oder?
Ja, mega, also, mega unglücklich. Es wurde auch in der PK nach dem Spiel nochmal thematisiert. Der Tietz, der hat darauf kommentiert, dass wenn du so einen Elfmeter, also ja, ein Kontakt war da, aber wenn du so einen Elfmeter gibst, dann kriegen wir halt Minimum einen Spiel. Beschweren darf man sich nicht, weil er ihn trifft, aber es war auf jeden Fall extrem unglücklich und ja, wie du schon sagst, ne, er wird daraus lernen.
Den Elfmeter, habt ihr das Gefühl, Neu könnte ein Elfmeterkiller sein?
Nein.
Also bei mir war es jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, den hält er auf jeden Fall.
Also die Wahrscheinlichkeit ist höher wie bei Zieler, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass er da ja ansatzweise irgendwie in Richtung Ball kommt.
Gut, dann 2-1 für Hertha. Habt ihr euch ab dem Punkt Sorgen gemacht? Also ich muss sagen, ich hat es nicht gekribbelt.
Nee, so, ne? Also mich hat es irgendwie gar nicht gejuckt.
Es war irgendwie klar, dass es auch fallen muss in diesem Spiel, so, ne, bei dem, wie wir spielen.
Ja, genau. Erstens das und zweitens, wie du schon sagtest, es war ja ein bisschen unglücklich, der Elfmeter. Aber er ist jetzt nicht irgendwie aus einer Spielphase entstanden, wo wir grundsätzlich viel schlechter waren, sondern es war Unglück.
Und genau, es war eine unglückliche Situation, genau. Aber grundsätzlich das Spiel hatten wir nach wie vor im Griff.
Genau, deswegen war ich eigentlich auch guter Dinge.
Was mich auch motiviert hat, war, als der Elfmeter geschossen wurde, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, es war so still im Stadion. Diese Anspannung von komplett Hertha-Fans, von den Spielern und allen, dass sie doch eigentlich top erfolgreich da oben auf Platz 1, 2 oder 3 irgendwo stehen müssten, es war totenstill. Das zeigt so richtig, was da für eine Anspannung in diesem Verein drin ist. Ne? Och,
leer, ne? Also bis auf die Ostkurve.
Ja.
Bis auf die Ostkurve und
die Gästeblock. Die Ostkurve fand ich leer. Also da waren
ja, aber da ist halt Ballungszentrum noch, ne? Ja. Aber sonst, also diese ganzen grauen Sitzschalen, ist irgendwie schon ein bisschen traurig, ne?
Ja, ich glaube, der Verein kommt gerade so ein bisschen in Realität an. Ich erinnere mich noch an den ersten Spieltag. Eröffnungsspiel, ich glaube, auf Schalke oder zu Hause gegen Schalke, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat sich der Leiter da relativ selbstbewusst vors Mikro gestellt und hat halt auch rausposaunt, dass die als Mannschaft auf jeden Fall das Ziel haben, aufzusteigen. Und das trägt sich natürlich auch so ein bisschen auf die Ränge über. Und ich glaube, so spätestens nach dem 2-0 hat, glaube ich, jeder Herr Tana realisiert, dass das echt eine knappe Kiste wird mit dem Aufstieg.
In der 60. Minute haben wir dann nochmal vorgemacht, wie guter Offensivfußball geht. Da gab es dann eine schöne Chance von Saad. Ich habe jetzt schon mehrfach von ihm gesehen, dass er, wenn er so, ich sag mal, 6, 7, 8 Meter vom Strafraum wegsteht, auf den kurzen Pfosten zieht.
Ja.
So, mein Gefühl ist immer, aber ich bin jetzt nun auch niemand, der mal professionell Fußball gespielt hat, dass so aus dem vollen Lauf auf den langen irgendwie ein bisschen mehr Raum ist. Ne? Aber hat den Ball dann relativ kläglich vorbeigeschoben. Der muss rein. So, ne?
Definitiv.
Also da bist du halt dann wirklich beim 3-1 und den brauchen wir alle. Das Tor brauchen wir, das braucht auch er selbst. So, ne? Und ey, sorry, aber das ist dann wirklich traurig, dass die Bude nicht reingeht. Wir hätten es ihm sehr gegönnt. Und Hannes, du hast es angesprochen, in der, ich sag mal, Mitte 60. hat man dann nochmal die zweite Freistoßvariante, die wir dann angelaufen haben. Aber auch da fand ich, es hat jetzt nicht funktioniert, ist der Ball wieder echt geil, so 6, 7 Meter vorm Tor runtergefallen, sodass der Torwart Ernst von Hertha nicht an den Ball rankam. Und das gefällt mir einfach gut, ne? Da müssen die Bälle hin. Und die können wir dann auch mal schön im Training null alle so mal hinschießen, ne? Damit der das schön weiter trainieren kann. Ich finde, da hat es auch echt in der Winterpause, keine Ahnung, was da passiert ist, aber hat es da echt auch bei ihm nochmal einen Schritt gegeben, ne? Wie der mittlerweile in die Bälle reingeht, die dann in seinem 5-Meter-Raum und drumherum sind. Das ist echt gut. In der 71. Minute glänzt dann Aseko zum zweiten Mal mit seiner zweiten Vorlage. Von der linken Seite zieht er den Ball scharf rein auf einen langen rechten Pfosten. Da steht dann Weishaupt und schiebt ihn relativ klar im 90-Grad-Winkel rein. Technisch richtig stark abgeschlossen.
Mega. War kein einfacher Ball.
War kein einfacher Ball und ich habe den Willen von ihm gemerkt. Ja. Ich glaube, er hat relativ früh schon die Hand gehoben, bevor er in diesen Raum gelaufen ist. Also er hat Aseko ein direktes Zeichen gegeben. Junge, ich lauf jetzt auf den Elfmeterpunkt, gib mir diesen Ball. Ja. Der Ball kam punktgenau auf seinen linken und er natürlich... Klasse abgeschlossen, ja, genau rein. Ich habe mich extrem gefreut für ihn.
Ich fand es auch richtig gut, der kam aus der Luft und genau das brauchen wir dann, ne? Dass die Leute, die von der Bank kommen, auch ihr Erfolgserlebnis haben. So ab der 85. Minute waren dann die Eitschberger Festspiele, will ich es mal nennen, bei der Hertha. Ich musste mit den Spielern erstmal ergoogeln, ich musste dreimal hinhören. Gebe ich zu, habe ich mich mit der Hertha in der Saison noch nicht so richtig doll auseinandergesetzt. Ja, und der Eitschberger zieht am langen Pfosten vorbei nach einer Aktion gegen Henry Blank. Und vielleicht haben wir da dann auch gesehen, warum er eben aktuell vielleicht Verteidiger Nummer 5 ist. Ne? Also er wurde da schon relativ easy ausgetänzelt und zeigte sich recht hüpfsteif. Ne? Ich weiß nicht, was euer Gedanke da in dem Moment war. Den gucken wir uns eigentlich ganz gerne an, weil wir den mögen. Ne? Aber ich dachte in dem Moment schon so.
Ja, das war zuerst mein erster Gedanke und hat man tatsächlich auch viel im Internet gelesen. Ich finde es aber echt hart, ihn nur auf diese eine Aktion zu reduzieren, weil er halt auch schon gezeigt hat, was er kann. Ne? Und gut, er kommt da, wann kam er rein? In der 70., 75.?
Ja, so in dem Dreh.
Alles cool, passiert, aber darf halt nicht passieren und dementsprechend rückst du da halt so leicht negativ in den Fokus, was du eigentlich nicht oder was du eigentlich vermeiden möchtest. Ne?
In der 86. Minute hat dann 96 nochmal einen kleinen Ausflug nach vorne gewagt. Auch wieder eine Szene, die wir aus dem Kiel-Spiel kennen. Ein langer Ball auf der linken Seite von Kokolo erlaufen, von der Grundlinie dann rein und STT, Thordarson schließt ab und trifft leider nur den Pfosten. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war ja noch leicht abgefälscht sogar der Ball.
Okay.
Also es hätte auch Potenzial gehabt für seine nächste Bude.
Ja, und das wäre dieser Deckel, den ich mir dann gewünscht habe.
Aber
ne?
Es war geil, es war vor allem auch wieder
1:1
die gleiche Aktion wie gegen Kiel. Ne?
Kehlmann hat den sogar eingeleitet wieder, ne? Hat Kehlmann nicht den Ball erobert und auf die Außen gespielt?
Das habe ich nicht auf dem Schirm.
Oder das war beim anderen Tor, aber er war auch wieder bockstark. Ja. Aber Kokolo, wie er da runter marschiert.
Geil.
In der 89. Minute dann Auswechslung von Rehse. Nach kurzer Behandlung, Berlin in Schockstarre, ist Rehse verletzt. Ich glaube, es hieß danach, es ist nur zur Vorsicht gewesen. Ich meine, man lag ja auch mittlerweile 3:1 zurück. Was mir dann aufgefallen ist, Rehse ist ja auch schon ein relativ großer Typ. Ne? Der ist jetzt ja gar nicht so klein, für so ein Außenspieler relativ bullig. Und da bin ich mal so ein bisschen bei uns durch die reingegangen und dachte so, ach ja, so klein sind wir jetzt auch den ganzen Auswechslungen auch nicht. STT auf dem Platz ist ein Schrank, Tomiak ist ein Schrank, Blank ist ein Schrank, Taibi ist ziemlich groß, Kokolo ist auch relativ groß, Kellmann ist ziemlich groß. Also, muss man schon sagen.
Noll, ganz kurz, Noll ist auch
1,91.
Ich dachte immer, hätte mich immer gefragt, der wirkte auf mich immer so klein.
Ja, ich hätte ihn jetzt auf 1,85 oder so geschätzt.
Ja, Maximum, neben Weinkauf, ne, weil der so von der Statur, der ist 1,91.
1,91, ja.
Also, große Truppe, die wir da auf dem Platz haben. Vielleicht schafft ja Noll auch mal ein Kopfballtor. Ich würde halt auch mal so richtig
so Bock, wie, ne? Wo war das, Benfica? Nee,
welches Spiel? Ja doch, Benfica Real war das. Ich hätte auch mal so Bock zum Torwarttor.
Ja, hätte ich auch Bock drauf, aber ich glaube, Noll wird es mit Fuß machen.
Stimmt. Nehme ich auch, auf jeden Fall. Oder den Fallrückzieher.
Ja, Mann.
Genau, ich habe es vorhin schon gesagt, Eisberger Festspiele waren nochmal eröffnet in Berlin. Hat dann auch nochmal spät getroffen nach dem Freistoß. Ärgerlich, 92. Minute. Und dann kribbelt es am Ende doch nochmal, ne, ob es am Ende 3:3 ausgeht. Und der Schiri hat ja auch mit der Nachspielzeit, es heißt ja der Mindestnachspielzeit mittlerweile, ist ja sehr gönnerhaft umgegangen.
Ja.
Ne, und dann nochmal Freistoß Berlin so in letzter Minute. Aber es kam nichts bei raus und wir sind mit 3 Punkten verdient, finde ich, vom Platz gegangen.
Nahuel Noll ihn aus dem Himmel gefischt.
Genau. Und mit Blick auf die Tabelle muss man sagen, hat der Spieltag auch relativ viel geklärt.
Ja, Mann.
Muss ich sagen. Also 96 wandert ran.
Die gucke ich mir gerne an in den letzten zwei Tagen.
Ich auch. Nach dem Sonntag finde ich sie wieder ein Ticken blöder als vorher, weil wir sind jetzt auf Platz 4 runtergerutscht, aber wir haben den Abstand auf Platz 1 auf 2 Punkte reduziert.
Krass.
Ne, das ist auch wirklich schon krass. Das hatten wir, glaube ich, in der Saison zwischendurch mal am Anfang klar, als wir oben standen, aber dann waren es immer irgendwie so 4, 5 Punkte, mal 3, ne? Mal waren es auch mal 7, ne? Jetzt sind wir wieder 2 dran. Und dann wird es wirklich knackig eng. Darmstadt dann auf Platz 2, 1 Punkt weg von uns. Elversberg 41 Punkte, genauso wie wir. Und da komme ich auf die Tordifferenz. Ne? Es wäre natürlich schön, wenn man dann nicht 3-2, sondern 3-1 gewinnt. Ne? Weil so eng, wie es da oben verläuft,
kann entscheidend sein, definitiv.
Jetzt haben wir 9, ne?
Ja. Nee, wir haben 11 tatsächlich. Also plus 11. Aber okay. Elversberg steht dann noch so ein bisschen hübscher da mit plus 15.
Okay.
Ne, und da muss man einfach gucken, ne, am Ende Relegation spielen, weil du ein Tor zu wenig geschossen hast oder 1-4 reinbekommen hast, das wäre eine üble Kiste. Und auf Platz 5 dann Paderborn mit 40 Punkten und dann klafft die Lücke zum kaltem Atem von Stefan Leitl mit der Hertha und 34 Punkten. Also glaubt ihr, die 5 machen das unter sich aus da oben?
Nein, also ich würde mich noch nicht festlegen. Ich finde, 6 Punkte ist nicht viel, wenn wir bedenken, dass wir in den 18. Spieltag mit 8 Punkten Rückstand auf Schalke gestartet sind, zeigt, glaube ich, die Liga sich da wieder von ihrer besten Seite, dass man irgendwie nie locker lassen darf.
Aber wen siehst du dann? Also würdest du dann eher Hertha sehen oder Lautern oder wer da nochmal oben angreifen könnte?
Ich tendiere, wenn eher, glaube ich, zur Hertha. Mhm.
Ja, ich sehe das nicht, dass die Hertha nochmal kommt. Ehrlich gesagt, ich hätte eher das Gefühl, dass Stefan Leitl vielleicht die Saison gar nicht zu Ende macht, aber schauen wir mal.
Guter Hot-Take.
Szene des Spiels?
Szene des Spiels war der Torjubel nach dem Tor von Tomiak. Wir hatten ja oft darüber gesprochen, dass Gita und Tomiak sich ein paar Mal angekeift haben. Und Tomiak dann mit dem 1-0 und Gita ist direkt hin.
Ja.
Und es tut gut zu sehen, dass die gut miteinander klarkommen und dass so kleine Anscheißer und so nicht nichts Größeres irgendwie da verursacht, oder?
Ja, finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Szene des Spiels, dass du da so einen Blick drauf hast. Hast du komplett recht mit und da merkt man, die Jungs machen ihren Job auf dem Platz, kacken sich vielleicht auch mal an, wird vielleicht auch mal ein bisschen ruppiger, wo man sich so denkt, boah, geht gar nicht, also schon grenzwertig. Und ja, eine Woche später, 2 Wochen später ist wieder alles gegessen, ne? Das macht es gerade irgendwie auch aus.
Bevor du zu deiner Szene kommst, Gianni, ist mein Spieler des Spiels Enzo Leopold. Alter, das ist unglaublich. Ich nehme den jetzt immer mehr so ins Auge und achte auf ihn als Einzelspieler. Der ackert, der bemüht sich, der gewinnt Zweikämpfe mit Ball, ohne Ball. Der macht Meter, die andere Spieler nicht machen würden. Ich glaube, er merkt, dass er auch mehr und mehr für Erstligavereine im In- und Ausland attraktiv wird. Und das motiviert er nochmal zusätzlich. Der ist eh ein guter Bolzer, aber ich habe das Gefühl, dass der nimmt immer mehr die Rolle des Kapitäns ein, des Spielführers und wirft sich komplett in die Bresche für alle, diskutiert für die Mannschaft, stiftet da irgendwie Frieden.
Aber er spielt auch um den wichtigsten Vertrag seines Lebens gerade, ne?
Absolut, genau, aber ich glaube, dass...
Bei Hannover 96, oder?
Ja, es wäre schön, aber grundsätzlich ist das ja jetzt, glaube ich,
das wird sein,
der Moment.
Genau.
Da wird er auf jeden Fall einen guten Vertrag kriegen nach der Saison. Nee, finde ich auch. Ich finde auch unfassbar krass, wie zweikampfstark er ist.
Ja, Wahnsinn.
Würde man jetzt so nicht denken, wenn man ihn sieht und wenn man seinen Körperbau sieht. Aber ja, guter Junge, der sich auch diese Saison mit der Binde nochmal deutlich entwickelt hat.
Ja. Also, wir haben ja eingangs drüber gesprochen, ob uns vielleicht diese Führungscharaktere jetzt fehlen. Und ich finde, er hat das, also er, vor allem unsere beiden Verteidiger mit Tomiak und Gita, die habe ich das Gefühl, übernehmen da echt hinten viel.
Und vorne in Kellmann.
Dann aber auch wirklich Leopold, der zwischen dem 6er und der 10er Position ackert, von vorne bis hinten, und der übernimmt da echt viel Verantwortung auf dem Platz, und deswegen Enzo Leopold mein Spieler des Spiels.
Okay, ich würde vielleicht erstmal auch mit meinem Spieler des Spiels starten. Für mich ganz klar Seko. Wieder ein bockstarkes Spiel gemacht, 2 Vorlagen gegeben, mein Man of the Match. Die Szene des Spiels, für mich die Party nach dem Spiel vorm Block. Jeder, der den Podcast hört, hat, denke ich mal, die Bilder gesehen. Wir können sie auch nochmal.
Haben wir gestern, wir haben
es hochgeladen. Man merkt einfach, die Truppe hat Spaß. Da steht ein Weinkauf mitten in der Menge, macht Party, als ob er 90 Minuten auf dem Platz gestanden hat. Ein Allgeier mittendrin. Also du merkst, die Truppe von der Startelf bis hin zum letzten Platz auf der Bank, die haben alle Bock. Und das macht halt einfach gerade momentan extrem viel Spaß.
Bundu, das fand ich auch ein geiles Bekenntnis.
Korrekt. Bundu, viele haben es vielleicht gesehen, hat eine Story hochgeladen, wie er zu Hause auf dem Sofa sitzt und das Spiel schaut und
sich freut für die.
Sich freut über den Sieg. Auch ein Bundu ist noch Teil der Truppe und hoffentlich irgendwann mal wieder Teil des Kaders. Und ich hoffe einfach, dass wir auf dieser Welle reiten. Ich hoffe, dass viele ihren Hintern ins Stadion bewegen.
Ja, Mann.
Das ist jetzt gerade das Momentum, was wir brauchen. Wir haben jetzt gerade, oder wir haben die nächsten drei Spiele vor der Brust, die in Anführungszeichen eher soft sind, und dann kommen wir halt in eine brutal heiße Phase, die entscheidend ist, ob wir dann oben dran bleiben oder nicht. Mhm. Und ja, dieses Momentum, die Stimmung, die finde ich einfach genial. Deswegen meine Szene des Spiels ganz klar, die Party.
Stark.
Fabbe? Sehr gut. Wir sind ja auch Service-Podcast, ne, wo du gerade aufrufst zum Stadiongang am Sonntag. Sind 7 bis 9 Grad.
Oh.
Man muss sich noch nicht mit langer Unterhose anziehen.
Und keine Wärmesohlen.
Vielleicht schon Zeit für die für die Übergangsjacke.
Oder eine Weste.
Sehr gut. Das ist kalte Realität aktuell. Schauen wir doch mal in die warme Vergangenheit.
Alte Liebe History.
So, ich weiß nicht warum, aber diesmal habe ich richtig Bock auf die Kategorie.
Ich bin richtig gespannt, weil du hast auf jeden Fall
Kleiner Einblick. Genau, und ich habe richtig mal oldschool recherchiert mit Buch, mit der 96-Bibel, mit ganz alten Kicker-Daten und so, und will mit euch mal über die Torjäger bei Hannover 96 sprechen. Und natürlich aktuell, deswegen ist das Thema wichtiger denn je, führt unser Benny Schellmann die Torjägerliste mit 13 Toren in 22 Spielen an. 13 Tore geschossen. Und jetzt eine kleine Einstiegsfrage an euch beide. Teilt diese Tore doch mal auf, wie viele er per Kopf mit dem linken und mit dem rechten Fuß getroffen hat. Ui. Ist das die Frage, von der du dir...
Nee, ich dachte, du fragst mich jetzt ja das letzte Mal über 13 Tore
geschossen. Ah ja, nee, da kommen wir gleich zu.
Ich fange mal an. Drei per Kopf. Mhm. 7 mit rechts, 3 mit links.
Und ich sag, wenn du so fragst, hat er gemacht 4 per Kopf, 4 mit links, 5 mit rechts.
Wisst ihr, was krass ist? Ich dachte auch, er hat offen im Kopf, er hat einmal per Kopf getroffen.
Einmal?
Er hatte ein paar Aktionen mit Rücklage und einmal hat er doch geköpft, der Ball war nicht hinter der Linie und so weiter. Ja. Er hat 1 per Kopf getroffen, dann finde ich aber sehr geil, 4 mit links und 8 mit rechts.
Krass.
Finde ich irgendwie geil.
Aber er hat auf jeden Fall viele Aktionen
mit
gehabt
Kopf.
Mit dem Kopf. Ich glaube, ein paar Aluminiumtreffer waren noch dabei.
Genau.
Deswegen hat ich, glaube ich, eher so ein bisschen mehr erwartet.
Hätte mich jemand gefragt, ich hätte auch safe 3-4 gesagt.
Aber rechts, links geil, freut oder? Mich, dass da so eine Variabilität drin ist.
Scheißegal, scheint das zu sein. Die Vorlage, die er gegeben hat gegen Kiel, war auch mit links. Also
stark, schön beidfüßig versiert. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in unsere Tipps, die wir in den Rückrunden-Predictions. Da hat Henne auf 21 Tore getippt nach 34 Spieltagen, Fabi auf 22 und ich auf 23. Und wir sind ja alle noch sehr gut im Rennen. Und Gianni, jetzt du als neuestes Mitglied, was sagst du denn? Du hast natürlich einen kleinen Vorteil.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber ist ja nicht schlimm.
Ich hab einen kleinen Vorteil.
Also wenn du jetzt 13 sagst, ist
Problem. Nein, auf jeden Fall. Gar keinen Fall, sage ich 13. Ich würde erhöhen auf 24.
Stark, das heißt.
Also irgendwer von uns wird treffen, hoffentlich.
Genau, weil meine Hoffnung war ja, wenn er mehr schießt, habe ich gewonnen. Aber jetzt machst du es nochmal, legst die Latte hoch.
Ja, 24 wäre aber schon echt krass. Ne?
Das wäre
eine historische Saison.
Aber ich sage euch, er wird auf jeden Fall noch ein paar Spiele haben, wo er 2, hoffentlich auch mal 3-mal trifft.
Ja, 3 wäre wichtig.
Im Derby 3 Tore, boah, ich glaube, dann bauen wir dem eine Statue.
Ja, ich baue sie höchstpersönlich. Geil. Ja, mega. Wir sind gespannt und drücken ihm die Daumen, dass es mehr werden. Und jetzt wagen wir mal einen kleinen Blick in die Vergangenheit zu unseren, ich nenne sie mal Top-Torjägern. Das waren zuletzt eigentlich Cedric Teuchert. Der hat mit 11 bzw. 14 Toren pro Saison getroffen. Dann war Marvin Duksch in der Saison 2021 mit 16 Toren für uns Torschützenkönig. Und davor auch mit 15 Treffern. Und davor war es Fülle mit 14 Treffern in der Saison 17-18.
Ja, Aufstiegssaison.
Genau. Und davor war es Martin Harnik 2016, 2017 mit 17 Buden. Und da sieht man mal.
17 Buden in der zweiten Liga?
Ja.
Echt? Oh, krass. Krass.
Und da sieht man mal, was jetzt möglich ist mit Kellmann. Das war also 17 Buden, klingt für mich jetzt erstmal viel. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal wieder jemanden haben, der über 20 Buden macht, das ist für uns wirklich historisch. Genau, weil. Ja, bitte?
Ich sag, die 17 Buden hat Kellmann in 5 Spielen aufgeholt.
Ja, wäre geil, oder? Ja. Denn davor, das heißt vor 2016, 17, hatten wir eigentlich 15 Jahre lang Spieler, die immer so um die 10er Tore-Marke gedümpelt sind. Die
Mike-Hanke-Zeit.
Genau, korrekt. Und davor war es nämlich zuletzt Jan Schiemack 2001, 2002, der 18 Buden machen sollte. Und beachtenswert, genau in der gleichen Saison schossen Daniel Stendel und Jiri Kaufmann ebenfalls 16 bzw. 11 Buden.
In der gleichen Saison?
In der gleichen Saison. Oh, das heißt, es war ein geiler Dreiersturm. Ne?
Das magische Dreieck, oder? Das ist bis heute bekannt.
Genau, das magische Dreieck. Dann kam noch der, ich glaube, das war ein Ami, der dann für Jiri Kaufmann auch eine, nee, Casey? Connor Casey?
Connor Casey,
ja. Connor Casey, ja. Der hat dann am Ende auch mal, ich weiß nicht, ob verletzungsbedingt, aber der hat für Jiri Kaufmann auch mal übernommen. Aber geiler Sturm, oder? Geile Verteilung der Tore. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wann hat es denn aber das letzte Mal jemand geschafft, bei uns die 20er-Tore-Marke zu knacken? Mhm. Wollt ihr es mal raten?
Ja, also
nehmen wir von, wir hatten auch viele Regionalliga-Zeiten, mhm. Das heißt, die Regionalliga-Zeiten nehmen wir mal mit rein.
Mit rein.
Mit rein, ja.
Wie hieß er, unser Stürmer Milovanovic? Ist das korrekt ausgesprochen? Schwierig auszusprechen, aber ich meine, da war irgendeiner... der definitiv eine 2 vorne stehen hatte. Hannes nickt schon.
Nicht schlecht informiert. Ich bleib mal bei meinem Namen, den ich im Kopf hatte und sag, es war Chateau, Schatzschneider.
Okay, so okay.
Ich glaube, der
ja, ihr habt beide recht. Gianni, sehr stark, der Serbe Vladan Milovanovic, hat 97, 98 in der Saison in 32 Regionalligaspielen 27 Buden geschossen. Und jetzt haltet euch mal fest. In dieser Saison hat 96, also nach
8, über 90 Tore geschossen.
120 Tore geschossen. wurde Erster vor Peine Ost, die waren Zweiter.
Ich sag mal so, wenn Kellmann seine Buden gemacht hätte, alle, wo er Großchancen gehabt
das
hätte.
Das war die Regionalliga-Saison, wo wir aufgestiegen sind.
Richtig, ah, das okay. War die Saison, wo wir aufgestiegen sind. Da haben wir dann im Aufstiegsspiel gegen Tennis Borussia,
Berlin, ja.
Haben wir gewonnen. Und das Jahr davor haben wir ebenfalls ein Aufstiegsspiel, also das heutige Relegationsspiel gehabt. Und da haben wir es nicht geschafft. Ah, okay. Gegen Cottbus haben wir damals verloren. Aber auch in der Saison davor, 96, 97, sollte der Kroate Krešo Kovačić in 32 Regionalligaspielen 25 Buden schießen und der eben genannte Milovanovic auch in 26 Regionalligaspielen 22 Buden schießen. Das heißt, die beiden haben uns da durch die Regionalliga geballert und ja, du warst gar nicht so schlecht dran mit Dieter Schatzschneider, aber der letzte Spieler, der es in der zweiten Liga geschafft hat, war Sigi Reich. 86, 87, der schoss nämlich in 34 Zweitligaspielen 26 Buden und dann war es 4-mal in Folge, insgesamt von 78 bis 82, Dieter Schatzschneider, der in 4 Saisons zwischen 27 und 34 Buden schoss. Eigentlich unser einziger Torjäger, der uns echt über viele Jahre mit Buden beschert hat, den wir echt am Stück hatten, der mal richtig eingeschlagen ist bei uns.
Ja, also alle Namen, die du gerade genannt hattest, auf jeden Fall Namen, die jeder aus unserer Generation schon mal gehört hat.
Ja.
Unsere Väter haben sie erlebt. wir haben sie trotzdem irgendwo alle auf dem Schirm. Zeigt mir irgendwo wieder, wie geil einfach diese momentane Konstellation mit einem Kellmann ist. Ne? Wenn der ehrlich, was wir hoffen, 20 Buden aufwärts machen, reiht er sich halt genau in diese Namen wieder mit ein. Ne? Das ist schon...
Ja, was mich wundert, ist, dass Jonatas nicht erwähnt wurde.
Wer?
Jonatas.
Stimmt.
Was mit dem eigentlich?
Aber gegen Dortmund getroffen. Ja. In der ersten Liga, da war auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Bobic und ein Jakunan mit 14, die...
Ja, die habe ich jetzt mal außen vor gelassen, okay. Weil ich habe mich, dann hätten wir sehr viele. Mhm. Aber 20, über 20 Buden, auf die habe ich mich mal konzentriert. Und vor Schatzschneider in der Saison 76, 77 war es noch, geiler Name, Klaus Wunder. Mhm. Der hat damals in der zweiten Liga 21 Buden geschossen. Davon noch der Däne Peter Dahl. Und Walter Rodekamp war nach Gründung der Bundesliga in der damaligen Regionalliga der Erste, der nach der offiziellen Gründung die Marke knacken sollte und hat in 33 Regionalligaspielen 33 Tore geschossen. Und Walter Rodekamp, den hatten wir ja auch schon mal im Podcast, konnte nicht nur am Tresen viel, sondern auch auf dem Platz.
Ja, das passt irgendwie gut zusammen, oder?
Passt zu Hannover 96.
Ja, also wir sehen, er kann hier Geschichte schreiben. der Benji Schellmann, und wir drücken ihm die Daumen, und es wäre historisch. Und ich muss sagen, was das überhaupt geschichtlich für uns bedeutet, dass wir eigentlich selten Spieler haben, die wirklich mal über 17 Buden oder an die 20 rankommen. Ja. Das ist Wahnsinn, oder?
Das ist mega geil, aber das spürt man irgendwie auch, wenn man mit Kumpels oder Kollegen über ihn spricht. Ja, alle sind voll euphorisch, wenn der Name fällt. Viele sagen, endlich mal ein Stürmer wie er, der die Buden vorne macht. Und da merkst du halt schon so ein bisschen das Verlangen danach. Ne? Das hatten wir jahrelang nicht mehr. Und glücklicherweise ist er im Sommer zu uns gestoßen.
Ja, fehlt mir ein bisschen der Song noch, ne? Für Benny Schellmann. Aber das kann ja noch werden.
Es gab Walking in the Winter Wonderland. Nee, finde ich überhaupt nicht geil. Ja. Der Song gehört Fülle nach dem Derby.
Kommt ja auch irgendwann wieder.
Ja, ich bin da kein Freund von. Ich habe den Anspruch, dass Kellmann was Eigenes verdient.
Ja, und aus der schönen Vergangenheit gucken wir jetzt mal unseren aktuellen Kader ein bisschen genauer an.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ja, ich gehe davon aus, ich würde vorschlagen, wir müssen auf jeden Fall über zwei Namen in unserem aktuellen Kader sprechen. Es gab in den vergangenen Wochen viele Artikel zu zwei Namen, und zwar einmal zu Aseko und zu unserem Torwart Nahuel Noll. Ich würde einmal mit Aseko starten wollen, würde hier einen kleinen Hot Talk einleiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Aseko in unserem Kader weiterhin genießen dürfen, schwindet gefühlt von Spieltag zu Spieltag. In der Presse liest man immer mehr über ihn, gerade auch aus Bayern-Foren. Lässt man durchblicken, dass der FC Bayern auf jeden Fall fest mit Aseko plant. Was ist eure Meinung zu der ganzen Thematik? Er wird als Goretzka-Ersatz gehandelt. Mhm. Findet ihr, er ist ein Spielertyp wie Goretzka, oder würdet ihr eher...
Nee, das jetzt nicht so wirklich, aber wenn ich mir die Kombination aus einem gut funktionierenden Aseko, der sich vielleicht ein halbes Jahr bei Bayern eingewöhnt hat, mit einem Kimmich vorstelle wiederum, sieht das für mich schon echt ganz geil aus, weil dann können die aus der Tiefe ziemlich stark anlaufen. Ein Goretzka ist es nicht so, aber den Spielertyp wollten sie jetzt schon 3 Jahre lang nicht. Und der setzt sich ja trotzdem immer mal wieder durch, so für ein, zwei Spieltage, aber da scheinen sie ja eh gar nicht nachzusuchen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein Aseko, wenn Bayern ihn tatsächlich nimmt, der wird, glaube ich, erstmal keine Startelf Ansprüche haben, und ich glaube auch nicht, dass Bayern ihn dann unmittelbar in die Startelf stellen wird. Was ich neben einem Rückkauf oder beziehungsweise wenn wir die Kaufoption ziehen, diese 1,4 Millionen Euro Gewinn einheimsen, dass Bayern dann nochmal sagt, okay, wir kaufen ihn zurück, ne, und leihen ihn euch aber nochmal für ein Jahr. Weil ich glaube, dass wenn sie das Potenzial in ihm sehen, dass der hier vielleicht nächstes Jahr in der ersten Liga bei uns nochmal richtig Spielminuten sammeln kann, die er bei Bayern vielleicht jetzt noch nicht sammeln kann, dass sie dann gegebenenfalls nochmal eine etwas teurere Leihe für 1 oder 2 Jahre verlängern. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt tatsächlich unmittelbar nächste Saison der Nachfolger für Goretzka sein wird.
Du bringst meine Gedanken ganz gut auf den Punkt. Also ich finde mich immer mehr mit dem Gedanken ab, dass er nicht bei uns bleiben wird. Ich finde aber auch, dass er noch nicht fertig gebacken ist, um bei Bayern Stamm zu spielen. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, was am sinnigsten ist für ihn und für seine Entwicklung. Und ich gehe stark davon aus, dass, wie du gerade schon erwähnt hast, die jeweiligen Klauseln gezogen werden, wir mit 1,4 Millionen plus aus der Nummer rausgehen werden und ihn dann an Bayern wieder abgeben. Die Frage wird sich dann wahrscheinlich bei ihm und bei seinen Beratern stellen. Was macht am meisten Sinn? Und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass, wenn wir den Weg in die erste Liga gehen, dass damit die Wahrscheinlichkeit auch höher wird, dass wir vielleicht einen Aseko nochmal für ein Jahr ohne Option an uns binden können. Es gab ein paar Namen, die im Raum standen. Gala war wohl dran, Galatasaray Istanbul im Winter, die Interesse bekundet haben, und wohl auch ein paar Bundesliga-Clubs. Irgendwelche Namen aus England standen ebenfalls mit dem Raum, West Ham und wie sie alle heißen. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass das alles Vereine sind, die ein Aseko verpflichten wollen würden. Ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie auf Leihgeschäft mit Bayern einigen würden. Von daher, Bayern, sein Interesse wird sein, den Jungen weiterentwickeln zu lassen. Bei uns hat der ein gutes Standing. Er weiß, was wir an ihm haben, und er auch an uns. Von daher ist das so ein leichter Hoffnungsschimmer, den ich habe, aber auch nur unter der Bedingung, dass wir halt in der ersten Liga spielen.
Aber wäre mir zu romantisch, weil wenn ich jetzt Bayern wäre und sage, das ist mein Spieler für die Zukunft, dann bin ich vielleicht eher an dem Punkt zu sagen, ich verleihe ihn an einen überraschenden Europa-Ligisten.
Meinst du international?
Aus der Bundesliga, Champions League, ich weiß nicht, also ist viel zu hoch gegriffen, aber ne, diese, ich habe immer im Kopf diese Großleihe ne, zu Leverkusen, diese Lahmleihe zu Stuttgart und so, ne? Und wenn man denkt, der kann irgendwie so ein Niveau ansatzweise erreichen, dann musst du ihn jetzt mit dann 20 auch international zocken lassen.
Ja, die Frage ist halt, ob ein internationaler Verein sich darauf einlässt, einen 20-Jährigen zu holen, der in der zweiten Liga gut performt hat, nur mit einer Leihe, ohne eine Option dahinter zu haben, ihn zu verpflichten. Das ist ja dann eher so Ausbildungszwecke, die man da verfolgt. Und da sehe ich uns eigentlich in einer Pole-Position, weil wir in der Vergangenheit immer wieder gezeigt haben, und jetzt ist er halt auch wieder ein geiles Beispiel dafür, dass wir eine gute Adresse sind für junge Burschen.
Was hat der Stand jetzt für einen Marktwert? 6,5?
Ich glaube 6. Tendenz steigend. Es gibt wahrscheinlich demnächst eine Anpassung.
Ja, Anpassung. Ja. Die Möglichkeit, die es noch gäbe, ist, dass Bayern sagt, wir würden ihn, da kommen wir dann aber wahrscheinlich nicht ins Spiel, dass die halt wirklich sagen, ey, wir kaufen ihn zurück und 96, ihr könnt ihn halten, aber dann wollen wir 12 Millionen dafür haben, dann sind wir wahrscheinlich eh raus. Ist so ein bisschen die Frage, ob ich kann mir vorstellen, dass sie ihn längerfristig bei sich binden wollen und das ist glaube ich das Realistischste, dass die ihn eventuell nochmal ein Jahr uns verleihen, weil sie auch noch das Potenzial sehen, dass er, wenn er dann bei uns irgendwie Erstliga spielen kann, dass er dann mal ein bisschen geformt wird, um ihn dann irgendwie mit in den Kader zu nehmen. Aber jetzt im Sommer, ich meine, wir haben vor 4 Spieltagen, glaube ich, noch drüber gesprochen, dass er dieser, nicht blinde Fleck, aber dass er derjenige ist, wo wir den Impact noch nicht sehen.
Ja.
Und jetzt spielt er natürlich eine herausragende Saison und seit 4 Spieltagen oder 3 Spieltagen merken wir es auch richtig.
Aber die Konstanz ist noch nicht da, ne?
Die Konstanz ist nicht genau da und wir müssen natürlich überlegen, dass, also der Unterschied zwischen der zweiten und ersten Liga ist immens, ne?
Ja, Bayern spielt Champions League.
Genau.
Das kommt nochmal on top, ne?
Ja.
Ja. Also der Draht nach München dürfte ja so schlecht nicht sein, ne? Ich meine, seit dem 1. Oktober 24 ist ja da auch der liebe Nils Schmadtke am Start als Chefscout, glaube ich sogar, ne? Bei den Bayern.
Ja.
Der Sohn von Jörg Schmadtke.
Hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge kurz mal thematisiert. Genau. Hier abschließend würde ich, glaube ich, sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber die Hoffnung bleibt.
Und vielleicht ist es ja gar nicht mehr so ein großes Problem, wenn wir merken, dass STT tatsächlich irgendwie ein würdiger Nachfolger wäre, wenn er sich jetzt immer mehr beweist und mehr Spielminuten kriegt, dass wir zumindestens, wenn, also dass wir erstmal nicht in Panik verfallen, wenn Bayern sagt, wir wollen auf jeden Fall zurück, dann haben wir zumindest erstmal jemanden, der diese Position unter Umständen halbwegs gut bespielen kann und könnten uns dann nochmal nach einem neuen Zehner umschauen. Aber ich meine, deutlich problematischer wäre es, wenn wir da niemanden haben auf der Position.
Ja, niemanden, so, da sind wir aber fast schon, ne? Weil ich kriege Panik, wenn ich mir überlege, Aseko weg, Leopold potenziell vielleicht auch. Also da ist dann ein schwarzes Loch in der Mitte.
Ja, bei uns. Definitiv, aber ich meine, wenn, also er verlässt uns ja auf wenn erst im Sommer. Falls wir aufsteigen sollten, musst du halt eh den Kader einmal auf links krempeln. Ne?
Ja.
Also da reicht dann auch ein STT, glaube ich, nicht im Mittelfeld. Da musst du ganz andere Kaliber holen. Und ich bin gespannt, was das für eine heiße Transferphase werden könnte.
Ja, das wird krass.
Okay, lass uns mal auf den Namen neu schauen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ein bisschen höher, dass wir ihn auch weiterhin genießen dürfen. Bei ihm ist die Situation eine andere. Er ist geliehen von Hoffenheim ohne Kaufoption. Vor kurzem gab es aber immer wieder mehr Artikel in der Presse. Ich glaube, er wurde interviewt und er forderte auch nicht indirekt, sondern direkt eine relativ schnelle Klarheit ein.
Ja.
In seine Situation. Mein Bauchgefühl ist auch, dass er sich bei uns extrem wohlfühlt. Er ist Teil dieses Gefüges, dieses positiven Gefüges innerhalb der Mannschaft. Und ja, ich glaube, der Junge hat einfach Spaß bei uns. Und er hat hier ein Umfeld, wo er sich extrem gut entwickeln kann.
Und ja, auch ein Trainer, der seine Art und Weise, Fußball zu spielen, massiv schätzt.
Korrekt.
Ne? Und das auch fördert, dass er die langen Bälle auf die Außen haut.
Korrekt. Also ich glaube, er weiß, was er hier an uns hat. Und ich glaube, er drängt bewusst so ein bisschen auf schnelle Klarheit, weil er, glaube ich, Bock hat, hier zu bleiben. Das ist mein Bauchgefühl.
Und das war auch so ein bisschen schon zum Wechsel zu uns. Er wirkte für mich damals sehr karriereklar. Ne? Hat ja gesagt, er will auf jeden Fall zu einem Verein, wo er spielt.
Ja.
Ne? Keine andere Option.
Ja.
Und dann gab es ja diesen Karriereplan schon, Baumann hört vielleicht auf, dann könnte ich auch da wieder zurückgehen. Ne? Dann kam die Verlängerung von Baumann. Also er scheint schon sehr stark strukturiert zu sein, wie er seine Karriere sich vorstellt. Und ich muss auch nochmal ganz kurz, ich habe vorhin ja gefragt, glaubt ihr, er ist ein Elfmeterkiller? Er hat in dieser Saison 2 von 4 gehalten. War mir gar nicht bewusst.
Aber der, ja gut, ich glaube, der eine wurde dann aber direkt im Nachschuss reingehauen.
Stimmt, hast du auch recht, ja. Und hat auch schon eine Vorlage gegeben, ne? Also es ist echt ein interessanter
Ball ist Typ. Einfach eine Waffe.
Ja, ist er. Und das kommt in unserem Spielsystem besonders zur Geltung.
Ja,
diesen Hype, den er jetzt hat und dass er auch in aller Munde ist, den hat er natürlich dadurch, dass er bei uns, er ist hinten raus natürlich das Fundament dieses ganzen Spielsystems. Ne? Ja,
also es war halt auch genau das Profil, was Tietz haben wollte. Ne? Ansonsten hätten wir halt ein Ziel auch nicht abgegeben als Vereinslegende. Bei Noll ist natürlich der große Faktor Hoffenheim. Ne? Also er hat Vertrag in Hoffenheim bis Sommer 2028. Und vor der Nase sitzt ihm Frank Baumann.
Oliver.
Vertrag bei Baumann ist ebenfalls bis 28 mit Option um ein weiteres Jahr. Also es ist jetzt nicht irgendwo am Horizont von Noll zu erkennen, dass da eine Lücke bei Hoffenheim aufkommt. Und dementsprechend hat er, glaube ich, immer mehr Gedankengänge, wohin läuft meine Reise. Ne? Und gerade auch, glaube ich, bei uns das Umfeld, das Spielsystem, der Trainer schmeckt ihm, glaube ich, extrem. Deswegen drängt er, glaube ich, auch so ein bisschen auf schnelle Klarheit. Die Frage ist halt nur, was macht ein Schmadtke draus? Die Optionen wären meiner Meinung nach im Sommer, dass er per Laie weiterhin bei uns bleibt. Dann ist natürlich aber Schmadtke seine Verhandlungs- Stärke gefragt, ob er vielleicht eine Klausel damit einbaut. Vielleicht kommt es auch direkt von Nolls Beratern, dass sie direkt auf einen Abschied pochen, wenn wir erste Liga spielen. Aber grundsätzlich passt er halt auch gut ins Hoffenheim-System. Ne? Ich habe das Spiel gegen die Bayern geguckt. Hoffenheim spielt halt schon einen ähnlichen Fußball, ne? mit dem Aufbau, mit dem Torwart, ähnelt schon dem Tietz-Fußball. Aber ich glaube nicht, dass Hoffenheim da irgendwelche Anzeichen entsendet, einen Baumann auf die Bank zu setzen für einen Neuen.
Also ich glaube auch mindestens, der wird jetzt die WM spielen.
Ja, als Nummer 1.
Genau, als Nummer 1. Ter Stegen der ist zu verletzungsanfällig, der wird nicht an ihm vorbeikommen. Das heißt, wenn der eine erfolgreiche Saison spielt oder eine WM spielt, kriegt er nochmal einen Push und der wird ja auch mindestens, also Oliver Baumann ist nicht verletzungsanfällig und der ist echt noch fit für seine 35 Jahre, der wird mal mindestens bis 38, vielleicht sogar wie Neuer bis 40 spielen. Und
dass das hinkriegt, ja.
Und ich glaube nicht, dass Neuer Bock hat. Also so lange irgendwie zu
warten. Ja, das ist halt diese grundsätzliche Frage, die du dir als Torhüter stellen musst, ne? Hast du Bock, da jedes Mal hinter einem erfahrenen Torhüter zu stehen, der sich da wirklich komplett festgespielt hat, auch über die Jahre?
Ja.
Oder möchtest du eher, ich sag mal, das Vertrauen, wie er jetzt bei uns hat, genießen und dir was Eigenes aufbauen? Und die Frage muss er sich stellen und ich hoffe, er wird da auch gut beraten. Und
also bei uns. Sein Spiel setzt ja voraus, dass er auch spielt, ne? Weil das ist, wenn du das ein paar Wochen lang nicht machst im Wettbewerb, diese langen Bälle mal einen aussteigen lassen, mal selbst einen Schnittstellenpass durch die Mitte zu spielen, so, ne? Das machst du ja nicht, wenn du jetzt irgendwie von der Bank kommst, kalt, ne? Oder jetzt mal irgendwie nach 8 Wochen im DFB-Pokal mal wieder ran darfst, ne? Also es würde ihn noch wirklich schlechter machen, wenn er nicht spielt.
Ja, und das Risiko, was Hoffenheim ja im Prinzip auch noch hat, ist, dass wenn wir aufsteigen und sie ihn uns nochmal ausleihen und machen wir uns jetzt vor, wir werden nicht so eine Erstligasaison nächstes Jahr spielen, wenn wir aufsteigen wie die Zweitligasaison jetzt und dass Neuer sich dann nicht mehr so ins Rampenlicht spielen kann und die dann vielleicht lieber uns ihn jetzt sogar, dass sie sagen, wir lösen uns für 3 oder 4 Millionen von ihm und dann könnt ihr ihn haben. Ist vielleicht sogar schlauer aus deren Sicht, als zu sagen, wir leihen ihn euch nochmal in der ersten Liga.
Guter Gedankengang.
Dann wird der, also vom Spielsystem als auch von seinen Fähigkeiten, die wird er dann nicht so gut unter Beweis stellen können, wenn Kane vor ihm steht. Und dann ist es vielleicht sogar schlauer, dass sie die 3-4 Millionen dann irgendwie mitnehmen.
Und hat dieses Bild vor Augen, wie Noll Kane aussteigen lässt.
Ja, aber geil, also mega gutes Thema für
definitiv, und da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr in die Tasten haut und uns mal so ein bisschen eure Gedankengänge schildert.
Ja.
Was könnt ihr euch vorstellen, welche Optionen könnten im Sommer vielleicht auf uns zukommen.
Ja, geil.
Danke dir. Ich bin auch wirklich gespannt. Also es hängen echt viele Laien gerade drin, auch mit diesen ganzen Kaufoptionen und so. Also
ich muss sagen, wir hatten da schon mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen, über dieses wackelige Gerüst, auf dem wir da stehen. Mhm. Das blendet man jetzt ja in dem Hype und in
komplett wieder aus,
alles, ne? Aus.
Ja.
Aber lass den 30. Spieltag anbrechen, wir spielen um den Aufstieg und auf einmal geht's in der Presse rum. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr jetzt aufsteigt oder nicht aufsteigt? Mhm. Geht die halbe Mannschaft weg, ne? Mhm. Und dann geht's nämlich erst richtig los. Ich würde jetzt auch schon auf Schmattkes Erfahrung vertrauen, dass der das da gut wuppt. Aber ein Problem oder eine Herausforderung wird das definitiv noch sein.
Ich glaube auch, der Geldsack wäre relativ schnell leer, wenn wir alle Optionen ziehen. Auch safe. Für die erste Liga.
Da muss auf jeden Fall jemand gehen. Also damit wir.
Wäre der Sack leer? Ich weiß nicht. Also wir haben wie viel Millionen für Trissoldi bekommen?
6,75 am Ende, glaube ich. Ne?
Da ist schon gut Kohle reingekommen und ich weiß nicht, ob alles ausgegeben wurde.
Ja, du hast schon recht, aber für einen, um einen Zweitligakader nochmal zu stellen, easy. Aber um den Erstliga-Kader komplett neu aufzubauen, wenn die Leute weg sind, dann müsstest du im Zweifel schon ein, zwei Spieler mal verkaufen.
Du müsstest ja auch jetzt, um den Kader zu halten, ich weiß es nicht genau, ich überschlage es mal, aber schon 4,5-5 Millionen aufbringen, um diese ganzen Optionen zu ziehen.
Mindestens.
So, ne, vielleicht sind es sogar mehr. Also,
ja, ungefähr.
Also deswegen, das ist dann schon mal ein bisschen was, was weggeht an Knete. Und dann hast du ja mit denen auch noch keinen Vertrag verhandelt.
Nee.
Gut, es bleibt wirklich spannend. Hoffen wir einfach, dass sie sich alle voll weiter reinknien. Wir haben es ja auch letztens von Altin in unserer Gastfolge gehört. Man verliebt sich einfach auf den zweiten Blick in Hannover und das haben viele von denen hoffentlich auch getan.
Ja.
Und machen dann auch von sich aus Druck, dass sie hier bei uns in der schönen Messestadt bleiben. Gut, apropos schöne Messestadt. Ich glaube, Dresden ist auch eine Messestadt und das ist unser nächster Gegner.
Genau, wir spielen zu Hause gegen die Dresdner und aktuell steht Dresden auf Platz 17 der Tabelle, haben jetzt am Wochenende gegen Elversberg verloren. Mhm. Aber wenn ich euch jetzt mal frage, auf welchem Platz der Auswärtstabelle Dresden steht, was würdet ihr da sagen?
Boah, ich glaube, die sind relativ weit oben. Ich frage mich nicht, warum.
Ja.
Ist mein Bauchgefühl.
Sag mal was. Einfach irgendwas.
5.
Boah, 5 ist krass. Dann bleibe ich aber auch einstellig und sag mal 8.
8 ist korrekt. Sehr gut.
Alter.
Und wir in Heimtabelle auf Platz 7. Das heißt, da spielt Auswärtstabelle 8 gegen Heimtabelle 7. Wenn man das Ganze dahingehend betrachtet, könnte es vielleicht doch sogar ein bisschen spannender werden. Und wie Gianni schon gesagt hat, wir haben das erste Mal gegen Dresden nach unserer Siegesserie in der Hinrunde gepatzt. Dresden jetzt zuletzt mit 2 wichtigen Siegen in die Rückrunde gestartet, gegen Fürth und Magdeburg gewonnen. Dann folgten 2 Unentschieden und wie eben schon gesagt, dann die Niederlage gegen Elversberg. Man muss aber auch sagen, 2-1 gegen Elversberg verloren, in Führung gegangen zuerst. Die haben sich, ich glaube, Henne hatte das, oder du, Gianluca, irgendwie hatte gesagt, dass Dresden jetzt die Rückrunde auf jeden Fall schon mal stärker wird. Mhm. Und das kann man ihrem Spielstil auf jeden Fall auch entnehmen. Wo sie gefährlich sind, ist die rechte Seite. Insgesamt schlägt Dresden übermäßig viele Flanken, also im Vergleich zu uns, als auch mit dem Durchschnitt der zweiten Liga. Sie haben teilweise gute Phasen mit Ballbesitz und eine sehr starke Laufleistung. Das heißt, die machen auch nochmal deutlich mehr Meter als der Ligadurchschnitt. Das heißt, sie sind kämpferisch und vor allem emotional immer da. Und vor allem dann stark, das hat man auch zuletzt gemerkt, wenn die in Rückstand gehen. Dann ist Dresden sehr, sehr stark und kämpfen, ziehen durch und machen eigentlich 90 Minuten lang Meter und haben keinen Bock, irgendwie das Spiel frühzeitig abzugeben und stehen zu bleiben. Und wo sie nicht gerade ungefährlich sind die Standards. Sie haben sehr viele Luftzweikämpfe, die eben aus diesen Flanken und Standards heraus kreiert werden und da können wir uns irgendwie drauf freuen. Ich glaube, das wird für uns alles machbar sein. Wo sie sehr anfällig sind, sind Kontersituationen nach Ballverlusten im Aufbauspiel. Da hat Dresden ein großes Problem und dann eben auch in dieser Rückwärtsbewegung. Das heißt, wenn die im Halbfeld den Ball verlieren, dann kommt die Defensive da auseinander, die fangen sich 1,8 Gegentore pro Spiel, ist auch sehr, sehr viel und haben vorne einfach leider, wie viele Mannschaften da unten, eine grottenschlechte Chancenverwertung.
Habt ihr die Chance gesehen, gestern aus dem Topspiel gegen Elversberg?
Ja.
Und da Ferner,
ja.
Wie er den nicht machen kann, er muss sich eigentlich nur den Ball reinschmeißen und der Ball ist drin. Und
Ja, gute Überleitung, Gianni. Bester Torschütze bei Dynamo aktuell, Christoph da Ferner mit 6 Toren. Hätte gestern sein 7. machen müssen.
Ja.
Ich dachte, da Ferner spielt jetzt in den USA.
Bester Scorer, Alexander Rossipay mit 9 Scorerpunkten. Und Topspieler, das heißt der Spieler mit durchschnittlich der besten Bewertung ist Niklas Hauptmann. Gesperrt oder verletzt ist da aktuell kein relevanter Stammspieler. Deswegen gehen sie eigentlich nahezu mit ihrer Top 11 rein. Wir sind gespannt. Ich glaube und hoffe, ich hatte ja ursprünglich unser 5-Spiele-Prediction gesagt, dass wir gegen Dresden stolpern. Aber da scheiße ich mal auf meine eigene Prediction. Und gebe jetzt auch direkt mal einen Tipp ab. Und dann könnt ihr euch direkt anschließen. Ich sage, wir gewinnen 4-1.
Okay. Ich gehe auf ein 3-0.
Boah, ganz so euphorisch bin ich tatsächlich nicht. Die sind in der Rückrundtabelle Dritter. Gut, wir sind Erster, aber die haben natürlich einige Neuzugänge geholt und spielen echt einen guten Fußball. Ich habe mir das Spiel gestern auch von denen angeguckt. Ich tippe auf 2-0.
Fair.
Ja, ich finde, ne, du hast vorhin das Wort kämpferisch auch gesagt. Also es ist eigentlich ja genau eine von den Mannschaften oder von diesen Art und Weisen, die uns nicht so richtig liegen, ne, wenn sich der mal reinknallt und sonst was. Aber ich habe einfach jetzt nach den Spielen das Gefühl, dass die auch jetzt merken, wie gut sie wirklich Fußball spielen können bei 96, die Jungs, ne? Und dass sie mehr und mehr geschnallt haben, was Titz von ihnen will und das jetzt einfach so ins Blut übergegangen ist. Und das ist einfach so harmonisch, dass ich glaube, dass wir auch so eine Kampftruppe ganz gut überspielen können.
Absolut.
Wird eine Pflichtaufgabe. Also du musst die 3 Punkte zu Hause holen, Punkt.
Ja, schauen wir mal an, wer gegen Dresden in den Kampf zieht. Ich habe vorhin schon mal diese typische Floskel gebracht und ich bringe sie wieder. Never change a winning team. Ich glaube, selbst wenn Nawrocki fit sein sollte, gehst du wieder mit der Elf rein.
So. Würde ich, glaube ich, auch.
Also allein schon, um vielleicht auch sicher zu gehen, dass Nawrocki zum Ende der Saison voll und ganz da ist. Ne? Und deswegen würde ich sagen, gehen wir genauso wieder rein, wie wir das letzten Spieltage auch gemacht haben.
Gianni, was sagst du dazu? Das steigen wir auch ohne Nawrocki auf.
Würde ich ja entgegen meines Hot Takes sprechen. Ich habe ja nur gesagt, dass wenn Nawrocki fit bleibt, steigen wir auf. Aber natürlich können wir auch genauso ohne ihn aufsteigen.
Okay.
Die kleine Lücke würde ich mir jetzt mal kleingedruckt unten stehen lassen. Schauen wir mal auf den 23. Spieltag. Leider haben wir keine direkten Duelle von der Top 5. Einziges Spiel, wo man sagen könnte, okay, bewegt sich im oberen Tabellendrittel, wäre am Sonntag Paderborn gegen Hertha. Mhm. Wenn Hertha das vergeigt, dann ist, glaube ich,
Over
bei der alten Dame. Da ist der letzte Strohhalm dann, glaube ich, weg. Wir beginnen Freitag mit einem Duell Bochum gegen Nürnberg. Klassisches Duell im Mittelfeld. Mhm. Ich glaube, der Sieger der beiden wird dann vielleicht nochmal so ein bisschen Anschluss halten an Hertha und Lautern. Aber ansonsten ist das eher unspektakulär. Du hast dann ebenfalls am Freitag noch eine Partie Fürth gegen Bielefeld. Blickt man auf die untere Region der Tabelle, ist da auf jeden Fall, ich sag mal, die Not eher da, Punkte zu holen. Samstag starten wir dann mit Elversberg gegen Peine Ost. Was soll ich sagen? Also ich wünsche mir nicht, dass Peine Ost gewinnt. Daher,
Daumen drücken können wir dann nicht, das ist ein anderer Spieltag.
Soll es 0-0 werden?
Ja, 0-0 ist 0-0 gut. Passt schon. Wird dann gefolgt von Karlsruhe gegen Kiel. Mhm. Ebenfalls ein Duell aus der Mitte und unser direkter Konkurrent.
Oh, ein Frustduell auch, oder?
Ja.
Gerade. Die haben so gar keinen Bock auf Fußball gerade, ne?
Also Karlsruhe, nein.
Und hier überlegen, was die für einen Kader haben. Wanicek und der muss sich auch so in den Arsch beißen, dass er nicht vor dem Spiel das sinkende Schiff verlassen hat.
Ja.
Aber ja, spricht ja für ihn, ne?
Ja, definitiv. Er ist ein loyaler Typ. Auch der Trainer Eichner, ich finde ihn eigentlich immer sympathisch, macht einen guten Eindruck, aber irgendwie hat er die Mannschaft nicht mehr. Mhm. Co-Trainer ist ja schon weg. Auch ein komischer
Move.
Komischer Move, definitiv. Samstag 13 Uhr, die dritte Partie, unser direkter Konkurrent Darmstadt spielt zu Hause gegen Düsseldorf. Mhm. Die Düsseldorfer ebenfalls gut drauf, ähnlich wie Dresden. Mal gucken. Da habe ich Hoffnung, dass Darmstadt wieder stolpert. Die haben jetzt ja schon 2 Punkte liegen gelassen. Mhm. Die Hoffnung ist da. Topspiel Samstagabend, der FC Schalke 04 zu Hause gegen Magdeburg. Geiles Spiel.
Oh, Topspiel.
Magdeburg kommt irgendwie nicht in Tritt. Also ich fand, wir haben es ja thematisiert, die haben eigentlich einen guten Fußball gespielt, gerade auch nach Trainerentlassung, sind aber brutal heimschwach, aber umso stärker sind sie auswärts. Deswegen habe ich Hoffnung, dass sie vielleicht die Schalker ärgern.
Jetzt Christian Titz mit einem Bier auch auf dem Sofa dann 20.30 Uhr.
Mit Sicherheit.
Und brüllt seine alten Jungs mal an.
Das wäre geil.
Soll er?
Sulzberger, vielleicht gibt er ja noch mal ein paar Tipps rüber, wie man gegen Schalke spielt.
Partitz,
genau. Ja, Sonntag, wie gerade schon erwähnt, Paderborn-Hertha, wir zu Hause gegen Dresden. Und drittes Spiel am Sonntag ist Münster gegen Lautern. Unspektakulär. Ja. Mal gucken.
Dann kommen bald aber die vielen Bretter, ne?
Nein, für uns. Also wir haben, ja gut, wir können ja mal ein bisschen weiter gucken. Wir haben jetzt drei, ich sag mal in Anführungszeichen, softe Spiele vor der Brust. Zu Hause gegen Dresden, dann spielen wir auswärts in Bielefeld und dann kommt Fürth.
Und dann geht's los, ne?
Und dann geht eine richtig heiße Phase los, die man dann ja immer noch thematisieren kann und wird hier bei 96. Minute.
Die tippen wir dann auch nochmal alle zusammen.
Absolut.
Geil. Mega. Vielen Dank.
Genau, ihr habt uns noch ein paar Hörerfragen geschickt.
Genau, wir sind Antworten auf Hörerfragen. Wir hatten ja letzte Woche das Thema der Topspielansetzung. Ja, also tatsächlich, wo viele Hörer recht haben, sie haben gesagt, hä, lass uns doch happy sein, wir können keine Topspiele. Uns haben viele darauf aufmerksam gemacht, dass wir Topspiele haben, eigentlich das nie stimmt. Gut sind. Das fand ich ganz geil, stimmt. Und sonst haben viele tatsächlich gesagt, dass es sie nicht juckt. Sie würden einfach gerne weniger Sonntag spielen und mehr Samstag, egal wann.
Ja, weil die Leute haben Bock zu saufen.
Mhm. Ja, sie haben Sonntag ist so, du musst Montag wieder los und dann alle gehen nach Hause nach dem Spiel. Ja, die wollen Samstagabend noch in die Stadt.
Recht gehemmt, glaube ich, ins Stadion.
Und dann wachst du verklebt um 21 Uhr wieder auf.
Ja.
Nur mal kurz zum Zähneputzen, um ins Bett zu gehen.
Ja, genau. Das ist doch nichts. Genau, das ist eigentlich, also wir haben viele Nachrichten bekommen, auch mega nett. Die meisten waren eigentlich unserer Meinung und die waren auch genervt von dem Ganzen. Insgesamt haben die Leute uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir eigentlich keine Top-Spiele können und dass doch mehr Samstagsspiele als Sonntagsspiele geil wären. Ein Hörer, das war mega krass, der hat sich hingesetzt und hat mal für diese Saison, ist die ganzen Spieltage durchgegangen und hat mal nach seinem besten Gusto mal Top-Spiele verteilt. Das haben wir auch schon mal in die Story gehauen, das hauen wir da nochmal rein. Und da seht ihr mal, wie eine sehr faire Verteilung aussehen könnte. Natürlich haben gute Vereine, die irgendwie sportlich besser dastehen und einen interessanteren Fußballspiel sehen, mehr, aber auch die Vereine, die irgendwie gar nicht zum Zug kommen, die haben da ihre drei Top-Spiele. Mhm. Fand ich ganz cool, dass der sich da hingesetzt hat und das alles mal mit Stift und Zettel aufgeschrieben hat.
Nice, liebe Grüße nochmal an alle Hörer und Hörerinnen.
Ja.
Wir feiern es auf jeden Fall, wie krass ihr mitdenkt und wie viel Gedanken ihr euch auch macht. Möchtest du nicht nochmal einen Gruß entsenden?
Ey, krass, ich habe gerade dran gedacht. Ja, ich sende einen Gruß. Ich war gestern Abend noch die Abendspiele geschaut oder mit einem Auge die Abendspiele geschaut. Da stand ein Pärchen am Tresen und die haben sich reihenweise die Pistazienliköre reingeschraubt.
Mm.
Und dann bin ich mal mit denen ins Gespräch gekommen und sagt, habt ihr die schon mal getrunken? Nee, wir sind das erste Mal jetzt hier. Und ja, wie kommt ihr denn da drauf? Ja, wir hören so einen 96-Podcast und da wurde der Pistazienlikör in der Klickmühle empfohlen.
Geil.
Recht haben sie.
Wir sitzen ja hier immer und machen alles digital und kriegen digital eure Antworten. Aber dann meiner echten Welt.
Ein echter Fanmoment. Hast du dich zu erkennen gegeben?
Ja, aber ich war mehr starstruck als die. Also ich fand's geiler, dass ich so, ey, mega und fand's irgendwie geiler, dass die da waren als andersrum, glaube ich.
Hammer.
Vielleicht haben die sich gar nicht so sehr gefreut, aber sie haben sich bedankt, ich soll lieb grüßen und sie hören immer unseren Podcast, Wochenhighlight auf der Arbeit.
Geil, stark.
Hat mich sehr gefreut.
Dann viele Grüße gehen raus von euch. Genau, über die neue Hörerfrage haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ne? Wir werden euch mal abfragen jetzt die Tage, welchen Leihspieler ihr am liebsten verlängern wollt. Ne? Wenn ihr euch jetzt einen aussuchen könntet, ihr habt so den Pick, ne? Dann könnt ihr ja mal schauen, für wen ihr euch da entscheidet. Von der Leber weg.
Yes.
Genau, und wir laufen jetzt zu auf das Spiel gegen Dresden. Wir hoffen nicht, dass wir auf eine gelbe Wand zulaufen, wenn wir ins Stadion kommen. Also kauft weiter Karten. 96 hat nochmal gepusht jetzt über die App, dass es immer noch Karten zu kaufen gibt. Also haut rein, ne? Und wir sehen uns dann hoffentlich nach 3 Punkten wieder.
Danke, Männer. Bis zum nächsten Mal.
Lasst euch gut gehen.
Peace.
Haut rein.
Ciao. Ciao. We'll be right back.